Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Und mit der Autorin Alice Hasters heute bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo, Frau C.
Sie haben ein Buch mitgebracht, das uns in seiner deutschen Übersetzung, ich will fast sagen, mit einer absurden Verspätung erreicht. 34 Jahre nach der Veröffentlichung gibt es jetzt die Autobiografie von Rosa Parks auf Deutsch. Eine Ikone der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die Frau, die im Bus nicht aufstand. Wann hat denn Rosa Parks ihr Leben, Alice Hasters, zum ersten Mal gestreift oder besonders eindrücklich gestreift?
Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich Rosa Parks wirklich begegnet bin, weil ich wirklich gefühlt mit ihr aufgewachsen bin. Ich habe als Kind immer gedacht, dass sie aussieht wie meine Oma, meine amerikanische Oma. Ich finde das bis heute, dass es da eine Ähnlichkeit gibt. Und am liebsten mochte ich aber ein Lied, das Rosa Parks heißt, von Outkast. Ist ganz lange mein Lieblingssong gewesen.
Wir sprechen gleich darüber, wie Rosa Parks ihr eigenes Leben beschreibt in ihrer Autobiografie. Sie haben Alice Hasters ein Vorwort zur deutschen Ausgabe geschrieben. Das soll natürlich auch Thema sein. Außerdem schauen wir in dieser Sendung auf ein Romandebüt, das für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Eine deutsch-ungarische Familiengeschichte. Ich freue mich, wenn Sie zuhören. Eine schwarze Frau bleibt im Bus sitzen. Mehr braucht es Shanda ja nicht, um von der Bürgerrechtlerin Rosa Parks zu erzählen. 1955, da weigerte sie sich, ihren Platz für einen weißen Fahrgast zu räumen und sie wurde daraufhin zu einer Ikone der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Wer in dieser kurzen Heldinnenerzählung aber fehlt und dass politischer Widerstand vielleicht überhaupt nicht so als Heldinnenerzählung funktioniert, das zeigt jetzt Rosa Parks Autobiografie. Meine Geschichte heißt das Buch und erscheint jetzt 34 Jahre nach dem Erscheinen in den USA zum ersten Mal auf Deutsch. Alice Hasters, Sie haben das Vorwort zum Buch geschrieben. Wie sind die da rangegangen? Also gab es vielleicht irgendwas, wo Sie gedacht haben, das ist mir auf jeden Fall wichtig, von Rosa Parks zu erzählen?
Auf jeden Fall, weil ich glaube, die Geschichte, die Sie jetzt gerade einleitend zusammengefasst haben, ist auch alles, was die meisten von Rosa Parks kennen, wenn sie sie überhaupt kennen. Und das ist eine total unvollständige Geschichte, weil es total verkürzt, was ihre Arbeit in der Bürgerrechtsbewegung war und was es eigentlich tatsächlich gebraucht hat, um die Bussegregation, gegen die sie ja durch ihre Verweigerung aufzustehen protestiert hat, was das eigentlich gebraucht hat, damit die aufgehoben wird. Das war halt eben nicht so, dass Rosa Parks eines Tages sitzen geblieben ist und dann haben alle gedacht, ja stimmt, eigentlich ist das unfair, lassen wir das einfach, sondern da ist ein sehr langer Kampf drauf gefolgt und hatte auch schon vorher begonnen und Rosa Parks war sehr aktiv darin und das ist eigentlich die Geschichte, die man über Rosa Parks kennen sollte, tun aber die wenigsten.
Ich war beim Lesen von Parks Autobiografie auch überrascht, muss ich sagen, wie nüchtern und auch ein bisschen wie bescheiden sie selbst so ihre Rolle in dieser ganzen Bürgerrechtsbewegung beschreibt. Wie haben Sie das wahrgenommen, Alice Hasters?
Ich habe auch das Gefühl, dass Rosa Parks einen ziemlich klaren Blick darauf hat, dass es eben, was ihre Rolle war. Und zwar, dass sie quasi das Gesicht wurde für eine Bewegung, die quasi kommunizieren musste, einer breiten Bevölkerung, amerikanischen Bevölkerung klar machen musste, was eigentlich los ist. Also was die Situation schwarzer Amerikaner in Alabama war zu der Zeit. Und dass sie wusste, sie repräsentiert das. Aber ihr war sehr bewusst, dass dahinter eigentlich ein ganzer Apparat an BürgerrechtsaktivistInnen steht, die nur gemeinsam diesen Kampf erreichen können und dass sie diejenige sein wird, die quasi in der Öffentlichkeit bekannt ist, ganz alleine die Segregation quasi aufgehoben hat.
Ich denke gerade, vielleicht müssen wir das noch mal ein bisschen näher beschreiben. Mhm. Wie sah denn so eine Lebensrealität aus von schwarzen Menschen 1955 in Montgomery, Alabama? Mhm. Also die Segregation, also die per Gesetz verordnete Trennung, also von weißen und schwarzen Menschen, die beginnt ja so allmählich sich aufzulösen im Erwachsenenleben von Rosa Parks. Aber wie sah das trotzdem noch so ein Alltag für sie in den 50er Jahren aus?
Eben, also auch in ihrer Biografie erfährt man, wie das, beschreibt sie das sehr gut, wie ihr Aufwachsen war, also dass sie auch dass es für sie ein totaler Kampf war, zum Beispiel einen Schulabschluss zu machen, weil es gar nicht mal so einfach war für eine schwarze Frau damals überhaupt bis zur Highschool zu schaffen, weil es keine Schulen gab, die in nächster Nähe waren. Die Bürgerrechtsbewegung war schon im Gange und hatte auch schon erste Erfolge gefeiert. Zum Beispiel 1954 wurde eben die Segregation in Schulen durch ein Supreme Court Urteil aufgehoben. Brown versus Board of Education. Das heißt, es rumorte schon zu der Zeit 1955, dass eben Segregation Stück für Stück aufgehoben werden sollte durch harte Kämpfe. Das passierte nicht einfach so. Und es war auch so, dass dadurch, dass es schon rumorte, es auch ein Backlash gab, eine Brutalität, weil es viele weiße Menschen gab, die natürlich nicht wollten, dass es sich in diese Richtung bewegt. Das heißt, es war eine sehr angespannte Zeit. Und man denkt heute vielleicht fälschlicherweise, ja, ach, irgendwie niedlich im Bus nicht aufzustehen, irgendwie ein süßer Widerstand, weil es einem mittlerweile so absurd vorkommt, dass es gefährlich sein könnte, im Bus seinen Platz nicht freizuräumen für jemanden aufgrund seiner Hautfarbe. Aber Alabama war zu der Zeit sehr brutal. Lynchmorde waren immer noch sehr allgegenwärtig. Und viele Menschen, und es gab auch schon vorher in Alabama, besonders in Montgomery, Alabama, da wo Rosa Parks auch herkommt, immer wieder Zwischenfälle, wo Menschen irgendwo, schwarze Menschen irgendwie Widerstand geleistet haben, sich irgendwie in Konflikte geraten sind aufgrund dieser Segregation, weil sie zum Beispiel nicht hinten einsteigen wollten, weil sie vorne im Bus durchgehen wollten. Und das ist oft öfter schon in brutaler Polizeigewalt geendet, weil die Busfahrer dann die Polizei gerufen haben und das dann stark unterdrückt worden ist. Also als Rosa Parks sich quasi geweigert hat, aufzustehen, hat sie in dem Moment eben in Kauf genommen, verhaftet zu werden. Das bedeutete auch, dass sie in Kauf genommen hat, physische Gewalt in Kauf genommen hat, weil das auch oft passiert ist. Es ist ihr bei der Verhaftung selbst nicht passiert, wie sie beschreibt. Aber es war jetzt nicht einfach so, also es war wirklich ein mutiger Akt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es jetzt auch im Nachhinein betrachtet oft ein bisschen verharmlost wird, was das eigentlich bedeutet, weil es wirklich Widerstand für schwarze Menschen in Alabama damals wirklich tödlich enden konnte.
Ich fand das wirklich auch so eindrücklich, wie Rosa Parks es selbst beschreibt, was für ein Organisationsaufwand eben auch so ein Widerstand sein könnte. Sie haben das beschrieben, Alice Hasters, die ganze aktivistische Arbeit, die sozusagen vor diesem Ereignis im Bus stattfindet. Da schreibt Rosa Parks zum Beispiel, sie dokumentiert rassistische Vorfälle von Gewalt, ist so eine Art Sekretärin in einer wichtigen Bürgerrechtsorganisation. Und auf diesem Vorfall in dem Bus folgt dann, das war mir gar nicht so klar, ein Busboykott, schwarze Menschen boykottieren alle Busse in Montgomery. Mhm. Wie war das überhaupt zu organisieren?
Und das ist die eigentliche Geschichte. Ja, ja. Also das ist die eigentliche Hinterlassenschaft von Rosa Parks und auch ein junger Martin Luther King. Also es war auch ein Aufstieg für Martin Luther King, der, glaube ich, noch ein bisschen bekannter ist als Rosa Parks. Der kam zu der Zeit auch nach Montgomery, um diesen Busboykott mitzuorganisieren. Und genau, man muss sich das vorstellen, gerade schwarze AmerikanerInnen haben Busse sehr viel mehr genutzt als die weiße Bevölkerung. Also das heißt, die Busse waren auch wirtschaftlich auf die schwarze Bevölkerung angewiesen. Und dann haben sie es quasi organisiert, dass es einen Boykott gibt, also dass schwarze Menschen die Busse einfach nicht mehr nutzen. Und das bedeutet aber eine wahnsinniger infrastruktureller Aufwand. Also was passiert ist, ist, dass sie Fahrgemeinschaften organisiert haben, dass sie organisiert haben, dass Leute gemeinsam zu Fuß laufen, weil es war jetzt nicht so, dass Leute einfach diesen Boykott akzeptiert haben. Es war dann auch natürlich, ist auch auf Widerstand getroffen. Das heißt, es war auch gefährlich für schwarze Menschen, dann einfach statt den Bus zu nehmen, einfach zur Arbeit zu laufen, weil das in Montgomery auch für Ärger gesorgt hat. Das heißt, es brauchte, zum einen musste man organisieren, dass man überhaupt da ankommt, wo man ankommen möchte, also dass die Menschen noch zur Arbeit kommen konnten, und zum anderen, dass sie sicher da ankamen, weil, wie gesagt, es war eine hochrassistische Gesellschaft und viele Leute, die gegen diesen Aktivismus waren. Es gibt zum einen dieses Foto von Rosa Parks, was sehr bekannt ist, wo sie im Bus sitzt, hinter ihr sitzt ein weißer Mann. Es ist ein gestelltes Foto, es ist nicht das Foto von dem Tag, Dezembertag 1955, da war keine Kamera anwesend. Es wurde danach für eine Reportage, glaube ich, gestellt. Und es gibt ein anderes, was bekannt von ihr ist, wo sie quasi im Gefängnis sitzt und eine Art Mugshot, also so, wo sie quasi im Gefängnis fotografiert wird bei ihrer Verhaftung. Und viele Leute denken auch, das ist ein Foto von Tag, wo sie sich geweigert hat, im Bus aufzustehen. Aber sie wurde während dieses Busboykotts nochmal verhaftet. Und da entstand das Foto. Also weil sie, dadurch, dass sie das Gesicht war, auch den Behörden auch ein Dorn im Auge war. Und sie auch wollten, dass gerade Rosa Parks irgendwie aus dem Verkehr genommen wird, als die Symbolfigur, die sie dann wurde für diesen Busboykott.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich viele Menschen auch in Deutschland den Namen Rosa Parks so kennen, irgendwie lose mit dem Bus verbinden. Es gibt Schulen, Straßen, Cafés, die nach Rosa Parks benannt sind in Deutschland. Wie würden Sie jetzt aber die Erinnerung an, oder wie verändert sich gerade die Erinnerung an Rosa Parks? Sie beschreiben, Alice Hastas, in ihrem Vorwort einen grotesken Versuch in Florida von 2023 eines Schulbuchverlags, eine Rosa-Park-Lektion da aufzunehmen, aber Hautfarbe und sozusagen den ganzen Rassismus da irgendwie rauszunehmen. Also wie funktioniert heute Erinnerung an Rosa Parks?
Rosa Parks ist, also die Geschichte von Rosa Parks und auch die Lehren von Rosa Parks, gerade in den USA, werden gerade angegriffen wieder, weil es durch die Trump-Regierung eine starke Bewegung gibt, Geschichten über die Bürgerrechtsbewegung oder über schwarzen Widerstand zu verdrängen, insbesondere aus Schulbibliotheken, aus Universitäten und so weiter. Das ist Teil dieser Anti-DEI-Politik, die Trump auch per Dekret quasi umgesetzt hat. Also dass es quasi aus der Sicht der Trump-Regierung die USA nicht so negativ dargestellt werden sollen. Das ist aber quasi für schwarze AmerikanerInnen bedeutet, dass deren Geschichte und deren Widerstandsgeschichte quasi verharmlost oder auch ausgelöscht werden soll aus der kollektiven Erinnerung. Und Rosa Parks Geschichte ist davon auch betroffen. Generell muss ich auch sagen, also wenn man sieht, wie Rosa Parks oft dargestellt wird, in den USA wie in Deutschland, gab es immer die Tendenz, dass diese Geschichte verniedlicht wird. Also sie wird oft in Kinderbüchern erzählt. Es sind auch Grundschulen, die nach Rosa Parks benannt werden. Und Rosa Parks ist wird quasi meistens erzählt wie so eine nette, liebe Frau, die sich verweigert hat. Oftmals denken Leute, glaube ich, auch, dass Rosa Parks älter war, als sie eigentlich war. Also sie war 42 Jahre alt, als sie sich verweigert hat. Und ich glaube, viele Leute denken, sie war so eine liebe Oma. Das stimmt halt auch nicht. Also die ganze Widerständigkeit, die Toughness, die Robustheit von Rosa Parks wird schon sehr lange eigentlich so ein bisschen nach hinten gerückt. Und verharmlost und verniedlicht, das hat, glaube ich, auch ein bisschen auch vielleicht auch so sexistische Komponenten, weil man so eine Ikone, eine weibliche Ikone der Bürgerrechtsbewegung auch irgendwie so verniedlichen möchte. Und all das passiert halt jetzt gerade auch nochmal sehr viel stärker. Also dass jegliche Ernsthaftigkeit oder irgendwie diese, also was das wirklich bedeutet hat, was sie für eine Person war, dass sie eben nicht eine total liebe Person war, was auch in der Autobiografie vorkommt. Sie war eine widerständige Person, eine Person, die auch gerne sich als Kind geprügelt hat oder so, dass das quasi alles ausgelöscht wird. Und das ist schon auch eine Parallele zu dem, was im breiteren Sinne mit schwarzer amerikanischer Geschichte gerade in den USA passiert auch.
Alice Hasters im Deutschlandfunk Kultur über Rosa Parks und über ihre Autobiografie. Meine Geschichte heißt sie, die hat sie zusammen aufgeschrieben mit Jim Haskins. Sonja Bonin hat aus dem Englischen übersetzt und Alice Hasters hat ein Vorwort geschrieben zu dem Buch. Das ist im Unionsverlag erschienen, 192 Seiten, 24 Euro. Mit mir im Studio ist die Autorin Alice Hasters. Die Deutschen, die lesen immer mehr auf Englisch. Die Anzahl englischer Bücher, die im deutschsprachigen Raum verkauft werden, die hat sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt, sind jetzt mehr als 10 Millionen. Für das Jahr 2024 hat das Börsenblatt das vermeldet, erhoben. Und es gibt sogar einzelne Titel, die werden in Deutschland mehr im englischen Original gelesen als in der deutschen Übersetzung. Das sind interessanterweise vor allem belletristische Titel. Sie lesen aber wahrscheinlich, habe ich gedacht, Alice Hasters, sowieso wahnsinnig viel im englischen Original.
Ich lese viel im englischen Original, aber nicht alles, muss ich sagen. Also manchmal ist es auch, also wenn es im Buchladen nicht das englische Original nicht verfügbar ist. Also ich lese auch gerne Übersetzungen und manchmal finde ich es auch umso interessanter, Übersetzungen von Klassikern zu lesen, weil die ich vielleicht auch schon mal auf Englisch gelesen habe. Aber ja, ich lese viel auf Englisch. Das liegt aber auch daran, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin. Also ich bin, meine Mutter ist Amerikanerin und ich fühle mich sehr verbunden mit der englischen Sprache. Aber ich habe auch gemerkt, vielleicht, also auch vielen Leuten, die nicht amerikanisch oder englisch sind, geht es genauso. Ich glaube einfach, dass ich habe das Gefühl, dass gerade bei jungen Menschen Englisch auch eine große Bedeutung spielt, weil es einen verbindet zu so einer globalen Internet, also eine, sag ich mal, eine Generation, die so mit dem Internet aufgewachsen ist und die auch quasi mit der Welt kommuniziert, meistens auf Englisch, fühlt sich dieser Sprache wahrscheinlich auch verbunden. Also da ist irgendwie so eine, vielleicht sowas, eine Reaktion einer kosmopolitischen Generation oder so.
Kann ich mir, also ja, glaube ich auf jeden Fall auch, gerade wenn man auf Instagram, auf TikTok eben sich über diese Bücher austauscht, die ja oft dann englischsprachig sind. Romane, die zum Beispiel mehr englische Exemplare verkauft werden als deutsche, obwohl es eine Übersetzung gibt, ist sowas wie Sally Rooney, der aktuelle Roman Intermezzo, Cocomelas, Blue Sisters, auch Romance und Fantasy, also Bücher, die sehr präsent sind auf TikTok und Instagram, werden viel auf Englisch gelesen. Bringt natürlich einerseits die deutschen Verlage jetzt ins Grübeln, ne? Was sollen wir machen? Wann sollen wir so eine deutsche Übersetzung rausbringen, die da vielleicht nicht zu spät kommen? Oder sollen wir auch eine eigene englische Ausgabe, englischsprachige Ausgabe rausbringen? Machen auch schon einige Verlage. Ich habe mich gefragt, ob das aber nicht auch so ein, Sie haben von so einer kosmopolitischen Generation gesprochen, die jetzt gerne auf Englisch liest, ob das aber auch so ein Distinktionsmerkmal sein kann. Ne? Also wir haben irgendwann so angefangen, unsere Netflix-Serien auf Englisch zu gucken. Jetzt lesen wir vielleicht auch Bücher auf Englisch, aber also diejenigen, die es können, ne? Die vielleicht so gut Englisch sprechen, dass man so ein Buch auf Englisch auch als Genuss oder leicht lesen kann.
Ja, also ich glaube auch, ich glaube, genau, es geht wahrscheinlich, schlägt in dieselbe Kerbe wie diejenigen, die sagen, ja, ich gucke nur Filme und Serien auf Englisch, weil das ist so viel besser, in der Übersetzung geht so viel verloren. Und dann, ich weiß nicht, ob das Menschen wirklich absichtlich machen, um sich abzusetzen, aber es passiert quasi automatisch. Also es ist eben, wer kann denn auf Englisch schauen und wer kann auf Englisch lesen? Das sind Menschen, die eben gut Englisch können müssen. Das sind Menschen mit einem vielleicht höheren Bildungsgrad oder so. Und oftmals als Person, die auch viele Anglizismen nutzt, das ist teils eben meinem Deutsch-Amerikanisch-Sein geschuldet, aber teils wahrscheinlich auch einfach der Generation, aus der ich komme, höre ich auch immer wieder, dass das irgendwo, also höre ich manchmal die Kritik, dass es heißt, ja, aber warum willst du dich so absetzen, dass du auch Englisch kannst und so weiter? Das ist irgendwo, fühlen sich da Leute auch vor den Kopf gestoßen und das kann ich auch irgendwo verstehen. Ich finde aber, also Genau, also wenn ich auch höre, welche Titel es sind, die im Englischen sogar mehr verkauft werden in Deutschland, dann hört sich, dann habe ich das Gefühl, es ist so eine Einschätzung für mich, dass es irgendwie ein vielleicht eher jüngeres, vielleicht eher weibliches, studentisches Klientel ist, die ja, sich quasi auf die englischen...
Also ist nicht erhoben, aber ich...
Ja, es hört sich jetzt so an, wenn ich denke, Sally Rooney, ja. Fantasy-Bücher, solche Sachen, also das hört sich für mich so... Aber eben, es ist ein, um einen Anglizismus zu benutzen, ein educated guess. ich glaube, dass es auch etwas zu tun haben kann mit dieser Instant Gratification, also mit diesem, dass man das Gefühl hat, alles muss sofort verfügbar sein und man eben nicht mehr eine Generation nicht mehr warten möchte auf eine deutsche Übersetzung.
Ja, vor allem, wenn mein TikTok gerade voll von diesem Buch ist, muss ich das auch lesen. Was lesen Sie denn gerade, Alice?
Ich lese gerade Antje Müller von Jase Yadin.
Yasemin Önder.
Dankeschön. Genau, das lese ich gerade. Und die Dichterin von SGI, ich kann die ganzen Namen
nicht. SGI Inan.
Inan, genau.
Ja. Ja. Toll, noch zwei Buchtipps von Alice Hasters im Deutschlandfunk
Kultur. Genau, deutsche Bücher auch.
Deutschsprachige, genau, auf jeden Fall. Und deutsche Bücher auch in dem Fall, ja. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke.
Aktuell kann man lesen von Alice Hasters zum Beispiel ein Vorwort zur Autobiografie von Rosa Parks, Meine Geschichte, im Unionsverlag erschienen, und Anti-Opfer heißt Alice Hasters eigenes aktuelles Buch, Warum wir Verletzlichkeit verachten, gibt's im Ullstein Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ihr Werk ist bitter und zärtlich, hart wie Stahl. Und zerbrechlich wie die Flügel eines Schmetterlings. Liebenswert wie ein schönes Lächeln und grausam wie die Bitterkeit des Lebens.
Heute Abend eröffnet die Sommerbühne im Museum Haus Operdicke in Holzwickede mit Musik und Literatur. 4 Tage lang. Den Auftakt macht die Schauspielerin Susanne von Borjody. Sie liest aus Briefen, Gedichten und Tagebucheinträgen der Malerin Frida Kahlo und wird dabei begleitet vom Ensemble Azul.
Wo bist du? In der Finsternis meiner Einsamkeit. Dein Bild mir erscheint. Mein Leben birgt so viele Enttäuschungen, dass ich bange, dein Herz möge andere Wege beherbergen.
Susanne von Borjody liest Frida Kahlo heute um 20 Uhr im historischen Innenhof vom Museum Haus Operdicke in Holzwickede, Kreis Unna. Weitere Festivalveranstaltungen noch bis einschließlich Sonntag.
Ich bin Katie Dean. Ich forsche zu populären Liebesromanen. New Adult wird heute als neuer Begriff verwendet, um LeserInnen anzusprechen und in den Buchläden präsent zu sein. Aber das Genre ist nicht neu.
New Adult ist ein literarisches Subgenre des Liebesromans, das seit einigen Jahren schon einen echten Boom erlebt, auch dank BookTok. Lesen ist wieder cool. Die Zielgruppe, junge Menschen, meist weiblich, zumindest stellen sie den überwiegenden Teil der Leserschaft. Eine Arte-Dokumentation schaut genauer hin und befragt Autorinnen, Leserinnen und die Wissenschaft zum Romance-Genre.
In publishing, like in any other industry,
im Verlagswesen, wie in jeder anderen Branche, wurde das, was mit Frauen assoziiert wird, historisch abgewertet. Das trifft heute noch auf das Romance-Genre zu. Die Annahme, dass Liebesromane leicht und schnell zu schreiben seien, ist Teil dieser Abwertung.
New Adult, der Boom der Romance-Literatur. Die Doku von Haixin Lu ist bis zum 19. September in der Arte-Mediathek zu sehen.
Diese Kohlhaas war ein verkanntes Wunder an Kraft und stieß die meisten, die ihr begegneten, im selben Maße ab, wie sie mich anzog.
Die Erzählerin in Heike Geislers Roman Michaela Kohlhaas lernte eben diese bei einem Spaziergang auf einem Friedhof im Leipziger Süden kennen, auf dem Kohlhaas als stellvertretende Verwalterin arbeitet. Doch dann bricht Michaela Kohlhaas aus, zieht fluchend durchs Land, radikalisiert sich und wird zur Bärin und muss feststellen, dass sie von der Gesellschaft als Tier eher akzeptiert wird als Frau.
Was ihr zu denken gab, und die Freude verdarb.
Heute Abend liest Heike Geisler in Wolfenbüttel. Kritikerin Katharina Teutsch.
Michaela Kohlhaas, die hat mich ein bisschen eigentlich an die antike Medea-Figur mehr erinnert. Sie versucht, sich einfach komplett zu verweigern.
Michaela Kohlhaas. Die Lesung mit Autorin Heike Geißler beginnt heute um 19 Uhr in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Morgen Abend liest sie in Osnabrück.
Die Literaturtipps von Ilka Lorenzen im Deutschlandfunk Kultur. Eine Biografie über Buddha zu schreiben, das stelle ich mir ungefähr so abenteuerlich vor, wie aus so einer jahrhundertealten Legende einen historischen Menschen herauszuschälen. Der Sinologe Hellwig Schmidt-Glinzer, der hat es anscheinend trotzdem versucht. Sein aktuelles Sachbuch heißt nämlich Buddha, das Leben des Siddhartha Gautama. Kritikerin Andrea Rödig, die kann uns jetzt mehr darüber sagen. Hallo Frau Rödig.
Hallo.
Ist das wirklich eine Biografie über den historischen Buddha? Ich meine, geht das überhaupt?
Nee, geht natürlich nicht. Also wirkliche Hard Facts gibt es da gar nicht. Manche bezweifeln sogar, dass es den historischen Buddha gegeben habe, was jetzt wiederum auch unglaubwürdig ist. Also es gab zunächst überhaupt gar keine schriftliche Überlieferung. Alles, also was wir wissen oder die ersten Jahrhunderte nach dem Leben, sind eigentlich nur mündlich weitergegeben. Also Leben und Legende sind nicht auseinanderzuhalten. Und genau das ist der Clou des Buches. Also der Schmidt-Glinzer verknüpft halt Forschung, Mythen, später verfasste Schriften und Berichte, um sich dem erzählend, dem historischen Buddha anzunähern.
Okay, aber das heißt, es gibt gar nichts Handfestes? Also sowas wie ein Geburtsdatum oder Geburtszeitraum?
Doch, das natürlich schon. Es gibt so ein paar, also ob das jetzt Hard Facts sind, aber es sind zumindest Sachen, die jetzt relativ plausibel sind. Also Schmidt-Linzer sagt, also das Geburtsdatum ist auch so ein bisschen umstritten, aber er sagt so, seine Berechnung ist 448 vor Christus. Damit wäre also Siddhartha Gautama der Zeitgenosse von Sokrates oder in Griechenland oder eben von Konfuzius in China gewesen. Geboren ist er im Nordosten Indiens an der heutigen Grenze zu Nepal. Der Ort hieß Kapilavastu und Buddhas Vater war auch vermutlich ein Regierungsfürst. Und Siddhartha wuchs also sehr überbehütet auf. Er wurde im Alter von 17 verheiratet, hatte vermutlich auch einen Sohn, aber er war ein nachdenklicher Mensch. Und mit 30 Jahren verlässt er dann die Familie, geht in die sogenannte Hauslosigkeit, schließt sich wandernden Asketen an und mit vermutlich 36 hat er dann beim Tage- und nächtelangen Meditieren dieses berühmte Erweckungserlebnis unter dem Pappelfeigenbaum. Und danach ist er dann als Erleuchteter, also als Buddha, das ist ja kein Name, sondern eine Bezeichnung für den Erleuchteten, weitere 45 Jahre lang im Land, vor allem in dem Nordosten eben Indiens herumgezogen und hat gepredigt, hat gelehrt mit großer Gefolgschaft und ist dann im Alter von 80 Jahren ungefähr gestorben oder wie man dort sagen würde, ins Parinirvana eingetreten.
Und ich könnte mir vorstellen, dann spätestens nach der Erleuchtung, da setzen dann die vielen Legenden ein. Die kommen auch im Buch vor.
Ja, ich glaube, die kommen vorher schon vor. Es gibt unendlich viele Legenden. Ich meine, er war ja dann offenbar auch schon zu Lebzeiten sehr, sehr verehrt. Und also es gibt die bekannte Geschichte eben, der Buddha sei ein Königssohn gewesen, aber auch Berichte über das Vorleben von Siddhartha. Also der, man glaubt da ja an die Wiedergeburt, das heißt, er sei auch schon im Vorleben ein Prinz gewesen. Die Mutter habe so eine Art unbefleckte Empfängnis gehabt, die Mutter Maya. Sie wurde von einem himmlischen weißen Elefanten im Traum berührt und dann schwanger. Und Siddhartha soll auch bei der Geburt die 32 Merkmale des Buddha schon gehabt haben. Also eine fleischige Erhöhung auf dem Kopf, das kennen wir immer von den Bildern. Das ist so, für Weisheit steht das. Er hatte die Zunge in Form einer Lotusblüte und natürlich übernatürliche geistige und körperliche Kräfte. Er kann fliegen, 500 Blinde auf einen Schlag sehend machen, Elefanten wie Erdklumpen durch die Luft werfen und wird auch von guten Geistern beschützt. Also wenn man das alles liest, ist es ein bisschen wie Fantasy. Aber dass eben Schmidt-Linzer sagt, es ist, die Legende gehört dazu. Also man versteht durch sie oder diese vielen Legenden, versteht man was vom Leben und auch von der Lehre des Buddha.
Und skizziert er auch diese Lehre? Also kann er das auch verständlich machen im Buch?
Ja, ich finde, das gelingt ihm ausgezeichnet. Also er schildert eben also Siddhartha als so einen weltabgewandten Sinnsucher und dessen Denken im Kern immer um eine Frage kreist, nämlich die der Vergänglichkeit. Also was jung ist, wird alt, was gesund ist, wird krank, was lebendig ist, stirbt. Und wie entgehen wir eigentlich diesem Schicksal, dass wir darunter leiden und dass wir auch immer wiedergeboren werden, was ja im damaligen Denken so war. Es gibt das Rad der Wiedergeburten. Und Buddha hat seine Antwort nicht in der Askese gefunden, also in der absoluten Weltabgewandtheit, aber natürlich auch nicht in der Weltzugewandtheit oder Bejahung, sondern in so einem Durchlässigwerden. Also wir sollen klar sein wie ein Spiegel, das Selbst, alles aufnehmen, aber an nichts haften, also nichts festhalten. Und die Antwort finde ich schon, die ist zeitlos radikal und sie ist eine frohe Botschaft, das sagt Schmidt-Linze auch. Denn der Buddha sagt, jeder kann erleuchtet sein. Er sah sich als einen von vielen Buddhas, die es gibt. Ja, und also er ist eben einer unter den Erleuchteten, die es auf der Welt gibt und jeder kann das erlangen.
Jetzt habe ich natürlich beim Zuhören gedacht, Andrea Rödig, das ist alles auch hervorragender Stoff für einen Roman. Sie haben auch gesagt, es liest sich ein bisschen wie Fantasy. Verstärkt das jetzt Schmidt-Glinzer nochmal oder wie hat er das geschrieben? Ja? Hat das sowas romanhaft Erzählendes bei ihm?
Jein, es ist erzählend und gleichzeitig ist es total gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen, weil eben Legende ganz selbstverständlich mit Lehre und auch natürlich Forschungsergebnissen und so weiter zusammenfallen. Und die Vermengung finde ich ziemlich, also erstmal nicht leicht zu schlucken, weil wir nicht wissen, wo sind wir eigentlich. Gleichzeitig trägt sie zu so einer wohltuenden Befremdung bei. Also manches erinnert auch natürlich an den christlichen Jesus, an Buddha. Und trotzdem, durch diese ganzen Geschichten merkt man, Moment, das ist eine fremde Kultur der Spiritualität, die man hier kennenlernt. Und als Fazit würde ich sagen, es ist also kein einfaches und auch oft ein verwirrendes Buch, aber es ist extrem interessant und man lernt eine ganze Menge.
Buddha, das Leben des Siddhartha Gautama. Das Sachbuch von Hellwig Schmidt-Glinzer ist im C.A. Beck Verlag erschienen. 415 Seiten, kosten 35 Euro. Vielen Dank für diese Buchkritik an Andrea Rödig. Das gelingt wirklich nicht vielen, mit dem ersten Roman gleich so richtig durchzustarten. Muri Darida aber, der hat es geschafft. Sein Roman King Cobra hat schon den Robert-Walser-Preis für herausragende literarische Erstlingswerke bekommen und das Buch ist jetzt auch noch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Annika Säuberlich hat den Autor in Berlin getroffen.
Muri Darida nippt an seiner Apfelschorle. Für den Blutzucker. Der Kreislauf ist noch durcheinander, vor lauter Aufregung über die Nominierung seines Debütromans für den Deutschen Buchpreis. Als wir uns zum Spazieren treffen, ist es erst 2 Tage her, dass Darida den Anruf bekommen hat.
Ich war genau hier, wo wir jetzt waren und war joggen,
sagt Darida und lächelt ungläubig zwischen Licht und Schatten der Blätter in einem Berliner Park. Die dunklen Haare kräuseln sich im Nacken. In den letzten Wochen war es wieder ruhig geworden im Leben des 33-Jährigen. Fast wieder normal. Also so wie vor dem 12. März, als Muri Daridas Buch King Cobra erschienen ist. Damit ging der Rummel los.
Erstmal war unglaublich viel los.
Termine, Interviews, Buchmessen, Hotelhopping, Berlin, Leipzig. Darida kam gar nicht mehr mit, in welcher Stadt er gerade war, erzählt er. Eine völlig neue Seite des Schriftstellerlebens.
So ein Buch zu schreiben ist ja von außen betrachtet ein sehr bewegungsarmer Prozess. Also man sitzt halt da und schreibt.
5 Jahre lang saß er also mehr oder weniger so da und schrieb. King Cobra, ein Buch über einen Menschen, der die eigene Geschichte sucht, wie Darida sagt. Im Buch heißt dieser Mensch Laci und reist nach Ungarn, um das verschollene Jagdgewehr des Großvaters zu finden und um ein Schweigen der Familie über die Vergangenheit zu brechen.
Ich war früher auch oft verärgert, so wenn ich in Familienkontexten versucht habe, die Wahrheit rauszufinden und dachte, jetzt erzählen alle was anderes, bis ich dann langsam verstanden habe, naja, das liegt auch dran, dass Schicksalsschläge, Traumatisierung, Gewalt und so weiter, dass das die Wahrheit so aufspringen lässt und dass es dann halt verschiedene Stückchen sind und mal wird das eine Stückchen erzählt und mal das andere.
Protagonist Laci hat solche Gewalt erlebt und will sich mit Gewalt dafür rächen. Trotzdem sprechen Kritiker von einem zarten Debüt. Und auch Lazis Schöpfer ist zart, wenn er spricht und nach Worten sucht, die genau passen und seine Sätze so lange von vorne anfängt, bis sie es tun. Kunstvoll, poetisch, gewaltig haben die Feuilletons seine Sprache in King Cobra genannt. Wir setzen uns auf eine Bank. Darida überschlägt die Beine mit den extra kurzen Jeansshorts. Ich bitte ihn, mir eine Stelle aus dem Buch vorzulesen. Er zieht eine abgegriffene Ausgabe von King Cobra aus seiner Tasche. Beim Anblick der vielen bunten Heftmarker zwischen den Seiten sagt er,
oh Gott.
Dann liest er vor.
Vermutlich hast du die ganze Zeit gedacht, ich bin Laci. Oder du hast gedacht, ich bin Laci. Es klingt gleich. Aber ich bin aus Zellulose, Mineralien und Druckerschwärze. Fass mich an. Ich bin aus Muskeln und Gewebeschichten, elastischen Bändern, Schleimhaut und Luft. Der Vorhang zwischen dir und dem Publikum. die Naht, der Grat, der Stacheldraht. Ich bin die Wand und das Band zwischen dir und deiner Geschichte, King Cobra.
Ein Spiegelkabinett, denke ich. Wer ist hier wer? Darida war beim Schreiben selbst nicht immer klar, ob er gerade seine eigene Geschichte erzählt. Heute sagt er, nein. Aber Parallelen gibt es viele. Auch Darida erinnert sich an ein Gewehr des Großvaters, die Idee für den Roman. Auch Darida ist nach Ungarn zu seiner Familie gereist und hat Fragen gestellt. Auch er arbeitet als Journalist und er ist, wie sein Protagonist, trans. Auch darum geht es in dem Buch.
Ich hatte keine Stipendien, kein Geld, um wirklich jetzt da so große Recherchereisen anzustellen. Ich war Ende 20 und habe ein paar Jobs gehabt und irgendwie versucht, dieses Buch zu schreiben. Das heißt, ich musste mehr oder weniger mit dem arbeiten, was für mich greifbar war. Und das war natürlich meine eigene Welt.
Irgendwie dieses Buch schreiben. Und zwar in Ungarn, wo die Geschichte spielt. Trotz des damaligen Regierungschefs Orban, der gegen queere Menschen hetzt und über den Darida von Berlin aus kritisch Bericht erstattet hat. In Budapest ist Darida fremd, in einem Land voller Bezüge zur eigenen Vergangenheit.
In dieser Position als Schriftsteller, der sich aber damals nicht so genannt hätte, war das ideal. Ja.
Heute nennt sich Darida Schriftsteller und hat nach King Cobra schon sein zweites Buch angefangen. Um einen Priester soll es gehen, um das Göttliche im Menschen und um Selbsterschaffung.
Ich hatte bei King Cobra immer das Gefühl, ich würde auf eine sehr intensive Weise eine Serie gucken. Ja, jetzt passiert das mit dem Neuen und das finde ich einfach immer, finde es immer total faszinierend.
Er ist also schon mitten in seinem neuen Projekt, der Schriftsteller Muri Darida. Und wir lesen derweil erstmal seinen ersten Roman. King Cobra steht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Ist erschienen bei DTV, 288 Seiten, 24 Euro.
Straßenkritik.
Ich heiße Caroline Moormann, ich wohne in Wittenberg, bin 41 Jahre alt. Ich arbeite als Pädagogin in einer Autismusambulanz. Ich hatte vor 2 Jahren hier in Wittenberg einen Lesekreis gegründet. Das ist jetzt unser aktuelles Buch. Von Harper Lee, Wer die Nachtigall stört. Es spielt in den 30er Jahren in den Südstaaten von Amerika, Alabama, und wird von einem 8-jährigen Mädchen ausgeschildert, also aus der Perspektive. Ist auch autobiografisch. Ihr Vater ist Rechtsanwalt und wird als Pflichtverteidiger benannt. Und zwar hat ein Farbiger angeblich eine Weiße vergewaltigt. Und diesen Prozess bekommen die Kinder mit. Also Rassismus ist ein großes Thema. Also sie sieht die unterschiedlichen Familien in der Stadt, dass es halt welche gibt, die an einer Müllkippe wohnen. Das sind halt so die armen Leute. Sie selber zählen ja mit zu den reichen Leuten und sie versucht sich das halt auch zu erklären, warum ist das so? Ich nehme davon mit, dass man Kindern mehr zuhören sollte, weil die ja einen sehr klaren Blick auf die Gesellschaft haben und noch mehr fühlen als wir Erwachsene. Thematisch auf jeden Fall würde ich es weiterempfehlen.
Caroline Moormann liest in Lutherstadt Wittenberg einen Klassiker von Harper Lee, Wer die Nachtigall stört. Nikolaus Stingel hat Claire Malinons deutsche Übersetzung von 1962 vor gut 10 Jahren nochmal überarbeitet und die Taschenausgabe bei Rowohlt hat 464 Seiten, kostet 15 Euro.